wunderbaren, herrlichen Namen Jesus. Ich bin froh, dass ich diesen Namen buchstabieren kann. Dass ich weiß, er ist der Anfänger und er ist der Vollender unseres Glaubens. Er ist alles. Heute geht es mir um die apostolischen Wunder, um Zeichen und Wunder, die in unserem Leben reell werden sollen durch die Gnade Gottes. Aber bevor ich das bringe, möchte ich euch ganz herzlich einladen zu den nächsten Gottesdiensten hier im Haus. Und zwar am Mittwoch wird es sein, alles ist Gnade, alles was du bist, ist Gnade. Niemand soll sich einbilden, ich bin was, ich kann was und ich schaffe was. Nein, alles ist Gnade. Ich habe große Opfer gebracht, ich habe auf das und jedes verzichtet, ich habe gebetet, ich habe gefastet, ich habe gesungen, ich habe gekämpft, ich habe gerungen. Alles ist nichts. Alles ist nichts, alles ist Gnade, Leute. Ich möchte über die Gnade sprechen. Weißt du, als ich junger Pastor war, wenn ich so manchmal Pastoren, ältere Pastoren hörte und die sprachen von der Gnade, habe ich gesagt, wissen die nichts mehr zu predigen? Sind sie kurz vorm Sterben? Ich bin heute nicht vorm Sterben, glaub mir das. Aber die Gnade ist mir so groß geworden, die Gnade Gottes, die Güte Gottes, die Barmherzigkeit Gottes. Ich lebe davon. Ich lebe davon. So, das wird am Mittwoch das Thema sein. Am Freitag, so Gott will und wir leben, kann Gott auf dich stolz sein. Ich möchte gar nicht sagen auf dich, ich möchte sagen, Gott, kannst du auf mich stolz sein? Kannst du auf mich stolz sein? Bist du mit mir zufrieden? Habe ich das getan, was ich tun sollte in meinem Leben? Bist du auf mich stolz? So, das wird das Thema sein. Am Samstag, bei Gott gibt es keinen Zwang, alles ist Gnade sowieso. Und am nächsten Sonntag, so Gott will und wir leben. Ich sage immer, so Gott will und wir leben. Wir dürfen nicht im Voraus planen. Da kann so vieles dazwischen kommen. Kann die Entrückung stattfinden dazwischen. Und dann ist die Tür geschlossen. Dann ist niemand da, der dir die Tür aufmacht. Da ist niemand mehr da. Die Gemeinde ist im Himmel und dort feiern wir ein riesiges Fest. Also deshalb, ich sage immer wieder, so Gott will und wir leben. So schreibt auch Jakobus. Wir sollten also immer wieder sagen, so Gott will und wir leben. Ist ein bisschen komisch, als wenn wir nichts könnten. Es liegt alles an uns. Wir müssen planen. Wir müssen Gedanken machen. Und wir müssen Termine setzen. Aber Gott bestimmt und segnet alles ab. Er hat das letzte Wort, das Kommando. So, nur nebenbei. Herzlich eingeladen. Ich freue mich, wieder hier sein zu dürfen. Silvia und ich, wir hatten gute Zeit zwischendurch. Mal Sonne. Du siehst also, die Sonne hat uns ein bisschen geküsst. Und also, als ich heute Morgen mich geduscht habe, habe ich gedacht, hoffentlich geht die Farbe nicht ab. Weißt du, man ist blass sonst die übrige Zeit, aber wir waren am Balkonien oder hier und da und haben eine tolle Zeit gehabt. Und Renate hat uns ganz toll vertreten. Ich habe einen Brief geschrieben, jemand hat mir einen Brief, eine Mail geschickt, auf Facebook geschrieben. Also ich habe so eine Predigt noch nicht gehört. Das ging um den Weg damals. Wahrscheinlich hat er zum ersten Mal eine Predigt gehört. Dann habe ich gesagt, schalte Internet ein und guck, wir haben noch viel mehr gute Predigten, gute Botschaften und so weiter. Also es war eine gute Zeit. Renate hat uns gut vertreten, also ich denke, ich kann gerne verreisen, gerne Urlaub machen, wenn sie rechtzeitig weiß. Okay, meine Frau kommt aus der Pflege zurück. Ich muss diese Zeit also nützen und habe es auch genützt. Und es ist so eine Erleichterung. Du glaubst gar nicht, was für eine Erleichterung ist, wenn du zu Hause nicht um 6:30 aufstehen musst und nicht dann nachts noch nachgucken musst und nicht wickeln und windeln muss und so vieles andere mehr. Es ist schon gute Zeit gewesen und ich bin Gott dankbar dafür. So, apostolische Wunder, das ist das Thema. Da wollen wir uns einsteigen. Du sagst ja, was soll das bringen, apostolische Wunder? Weißt du, manchmal liest man Reklame, Zeichen und Wunder geschehen. Aber was sind die Voraussetzungen für Zeichen und Wunder, damit sie geschehen? Apostolische Wunder. Also nur der Glaube, der von den Aposteln kommt. Und ich möchte auf die Aposteln zurückkommen und mich auf die Aposteln berufen. Wenn wir auf den apostolischen Glauben zurückkommen, ich glaube, spricht man im Glaubensbekenntnis, an die Gemeinde, an die Kirche, nicht die katholische Kirche und nicht die evangelische Kirche, auch nicht die Pfingstlerkirche oder irgendwelche andere Kirche. Ich glaube an die Gotteskirche, an die Gottesgemeinde, an Gottes Reich und Gottes Sache. Aber die Apostel haben das uns weitergegeben. Alles, was du hast, wurde dir gegeben von irgendjemand. Die Apostel haben das von Israel bekommen, Israel hat das von Gott bekommen, von Moses bekommen und so. Und wir haben von den Aposteln das Evangelium bekommen, die Gnade bekommen, die Güte Gottes bekommen. So, von den ersten Christen heißt es, und sie blieben beständig in der Apostellehre. Deshalb hatten sie auch so viel Zeichen und Wunder und so viel Herrlichkeiten. Was ist apostolisch? Lass uns hier einfach Gedanken machen. Wahre Christen sind in der Tradition der Apostel. Und wenn du den wahren Glauben finden möchtest, geh nicht zum Papst, geh nicht zum Priester, geh nicht zum Pastor, geh zu den Aposteln zurück. Fang mal die Apostelgeschichte an zu lesen. Und wir haben die Bibelschule und da haben wir die Apostelgeschichte durchgearbeitet. Und ich möchte dir empfehlen, studier die Apostelgeschichte. Oder das Buch, das ich hier geschrieben habe, ist natürlich ein bisschen teuer, aber so kam das Evangelium zu uns. Das sind die vier Evangelien, wie die Apostel die gute Nachricht zu uns gebracht haben. Wie viele Opfer sie gebracht haben. Es gab Haufen Märtyrer und Bibelschmuggler, die das Wort Gottes bisher gebracht haben. Die haben sich bewährt, die sind gestanden, sie sind im Glauben gewesen. Und so, wir stehen auch in der Tradition der Apostel und müssen einfach fortsetzen. Und wenn wir das tun, mir geschehe, wie beim Petrus es war, beim Paulus war, beim Johannes, gib mir den Glauben, den der Thomas hatte, auch wenn er gezweifelt hat, aber mein Herr und mein Gott. Ist fast geplatzt. Mein Herr, mein Gott. Wir sind Erben Jesu. Und wir haben das alles von den Aposteln übernommen. Sie haben uns gebracht. Sie gingen in alle vier Richtungen und überall haben sie gepredigt. Die Apostelgeschichte ist nicht einfach Geschichte, sondern das Muster, der Prototyp für unseren Glauben. Und wie Gott sich die Gemeinde vorstellt, wie er Gemeinde geplant hat, wie Jesus die Gemeinde baut, das sieht man also in der Apostelgeschichte. Und wir haben nur das eine Buch, was Lukas uns geschrieben hat, die Apostelgeschichte, aber da steckt so viel Potenzial drin. Durch Jesus begann das gute Werk in dieser Welt unter den Menschen und die Apostel, die berufen wurden von Jesus, durch das Gebet, das Jesus zum Vater aufsende. Jeden Tag hat er immer einen mehr rausgebetet. So, und Gott hat die Apostel bestätigt mit Zeichen und Wunder. Apostelgeschichte 2, Vers 43, da heißt es, alle wurden von der Furcht ergriffen, denn es geschahen durch die Apostel viele Zeichen und Wunder. Sie waren von der Furcht ergriffen. Die Heiligkeit Gottes war da. Da sind Leute tot umgefallen, weil sie gemogelt haben. Du siehst, also, das Mogeln ist gar nicht mal so richtig. Einfach abgeschrieben. Das ist schon Mogeln. Die Apostel sind das Fundament der Gemeinde Jesu Christi, Apostel Epheser Kapitel 2, Vers 20. Mit ihnen fing das Reich Gottes hier auf Erden an. Sie sind das Fundament. Die Apostel sind die Bevollmächtigte Gottes gewesen. Sie haben uns gebracht. Was wäre aus den Deutschen geworden, wenn der Bonifatius nicht da nach Mitteldeutschland gegangen wäre und er einfach die Eiche gefällt hätte und gesagt, komm, eure Götter, eure germanische Götter taugen nichts. Und dann, als er die Donnereiche gefällt hat, dann warteten die Germanen, bis Blitz und Donner kommt, aber ist nichts gekommen. Und dann sind sie zum Glauben gekommen. Aber wir müssen Zivilcourage haben und die Apostel, die Kirchenväter, die Gründer der Gemeinde Jesu, wo sie auch immer waren, die den apostolischen Dienst verrichteten, sie waren, ja, Vorausgänger. Sie haben wie Eisbrecher das Eis gebrochen und der Glaube ist zu uns gekommen. Die Germanen sagen, ja, großes Gott, also der Donnergott taugt nichts. Die Freier kann auch spazieren gehen. So, und dann sind wir Christen geworden. Durch die Hingabe vieler Menschen. Oder ich denke an St. Patrick, der nach Irland gegangen ist. Ich habe da so kurz seine Geschichte. Ja, der hat die Dämonen verbannt, gebetet und gefastet und die Leute zum Herrn gebracht. Durch Gebet und Fasten. Er war ein Sklave, war ein ganz einfacher Mann. Und die meisten Apostel waren einfache Leute, die waren nicht super studiert. Wenn wir die Apostelgeschichte weiterlesen, das waren einfache Menschen. Aber sie waren mit Jesus. Und das ist das Geheimnis. Sie waren mit Jesus. Sie kannten Jesus. Sie kannten nicht nur eine Philosophie, eine Religion. Sie kannten nicht nur ein paar Dogmen. Sie kannten Jesus. Das ist das Geheimnis des apostolischen Glaubens. So, durch die Apostel wird uns der Glaube ausgelegt, weiter vermittelt, weitergegeben. Wir lesen also in Philipper 1, Vers 6, da heißt es, durch die Apostel begann Gott an uns zu arbeiten und er schließt das Werk mehr und mehr auf und er vollendet es wieder. Also mit Jesus beginnt alles, durch die Apostel kommt es weiter und Jesus ist der Vollender unseres Glaubens nachher am Schluss. Steht nur noch Jesus, nicht mehr die Apostel. Weißt du, die Apostel sind nur Leute, die uns zu Jesus gebracht haben. Prediger, Pastoren, Evangelisten, Missionare, einfache Brüder und Schwestern sind nur Diener Gottes. Sie bringen uns zu Jesus. Und dann ist Jesus Herr, hat das Sagen, das Kommando. Und es ist wichtig, dass wir dranbleiben bei dieser apostolischen Lehre, nicht katholischen Lehre, ich betone das. Weißt du, die Katholiken sind stolz und sagen, wir haben den Glauben geerbt. Weißt du, der Glaube lässt sich nicht menschlich vererben, auch kirchlich nicht vererben, auch gemeindemäßig nicht vererben. Mein Vater war ein großer Mann, was nützt es mir? Wir müssen jeder persönlich seinen Gott erleben. Genauso wie die Apostel. Wir müssen uns bekehren, wir müssen zerbrechen vor dem Herrn. Wie die Apostel, wie Petrus. Dieser große Apostel, der ist nicht unfehlbar. Weißt du, die Päpste geben sich aus unfehlbar. Aber Petrus war fehlbar durch und durch. Der hat eine Dummheit nach der anderen gemacht. Und der Herr hat ihm vergeben. Der hat sogar Teufel aus sich sprechen lassen. Stell mal sowas vor. Satan hinter mir, ich will mit dir nichts zu tun haben. Das geschehe dir nicht, was er da sagte. Und dann wieder, Fleisch und Blut haben sie nicht offenbart, sondern der Geist und des Vaters. Eigentlich habe ich heute eine andere Predigt vorbereitet. Aber heute Morgen bin ich irgendwie umgelenkt worden, irgendwie woanders gelandet. Und dann die Predigt halte ich dann nächsten Monat. So die ich eigentlich für heute vorgesehen hatte. Weißt du, im Schatten des Petrus. Die Leute legten Kranke auf die Straße, damit wenn Petrus vorbeigeht, nur sein Schatten, der muss die gar nicht Hände auflegen, groß berühren und so weiter. Der Schatten heilt. Der Schatten ist nichts anderes als ja das, was vom Menschen noch übrig ist, wenn er im Licht Gottes steht. In der Sonne, im Scheinwerferlicht. So, sie blieben in der Apostellehre. Das, was die Apostel den Jüngern der Gemeinde gegeben haben, das haben sie festgehalten. Natürlich gab es Sektierer und gab es Irrlehrer. Lies mal die Briefe, die wir schon bereits in der Bibelschule durchgenommen haben. Da gab es so viele rumschleichende Leute, die haben die Beschneidung gepredigt, die haben das Gesetz gepredigt, sie haben gesagt, wir müssen uns nochmals taufen lassen auf das und das und das. Sie blieben in der Apostellehre. Geschwister, wir brauchen nicht so viel. Es reicht uns, dass wir das haben, was in der Apostelgeschichte steht, in den Evangelien steht. Da haben wir genug Offenbarung. Da musst du nicht geil sein nach Offenbarungen, große Erscheinungen. Nein, sei zufrieden, dass dir Jesus erschienen ist. Wie dem Paulus. Ich war nicht ungehorsam dieser Erscheinung, die mir unterwegs begegnete. Es ist wichtig, in der Lehre der Apostel zu bleiben. Nur dann erreichen wir das Ziel. Nur dann kommen wir weiter. Nur dann werden wir gesegnet. Nur dann leben wir in der Kraft Gottes. Nur dann, wenn wir in Jesus geblieben sind. Wer nicht in der Apostellehre bleibt, kommt auf Abwege. Der kommt so schnell auf Abwege, der wird schnell dem Teufel in die Hände fallen. Wer nicht in der Apostellehre bleibt, deshalb, Geschwister, ist es so wichtig, bleibe in dem, was du am Anfang deiner Wiedergeburt, deiner Bekehrung, deiner Glaubens, die ersten paar Glaubensschritte erlebt und erfahren hast, was man dir beigebracht hat, also noch unbescholten warst, unverdorben warst, unversaut warst, unvermurkst warst. Bleibe in dem, was du gelernt hast. Wer nicht in der Apostellehre bleibt, der geht verloren, ob er es glaubt oder nicht. Früher oder später passiert das. Der verspielt seine Gnade. Der wird von Gott sogar verlassen. Und das sind so viele. Demas hat die Welt lieb gewonnen, weil er nicht in der Apostellehre blieb. Durch den Apostel begann Gott sein Werk hier auf Erden, begann Menschen zu segnen, zu heilen, zu befreien, begann Gutes zu tun, durch den Dienst der Apostel sich zu offenbaren und begann sie zu bestätigen, die Menschen wiederherzustellen. Und das Apostolische ist unser Fundament, ihr Lieben. Das ist die Grundlage für unseren Glauben. Nicht die, was in der Kirchengeschichte, was die Leute sich erdacht haben, ein Konzil nach dem anderen, das sind Menschenlehrenden. Gut, es hat uns und dem Heiligen Geist gefallen, aber wenn du die Konzile studierst und ein bisschen sich mit der Kirchengeschichte beschäftigst, dann merkst du, da war Lug und Trug dazwischen. Da hat einer gegen den anderen ausgespielt, die haben sogar Stimmen gekauft und verkauft. Und damit so abgestimmt wird in der Kirchengeschichte. Und was wir heute haben, ist nichts anderes, diese falsche Entwicklung, weil die Leute nicht in der Apostellehre geblieben sind, in der Wahrheit geblieben sind. Apostel sind Gesandte Gottes, Botschafter Gottes, Diener Gottes und wir müssen uns an denen halten. In der Bibel heißt es, in der letzten Zeit, und wir sind in der letzten Zeit werden 10 Leute, und ich würde sagen nicht nur 10 Leute, sondern 100 Leute oder 1000 Leute, am Rockzipfel eines Gläubigen hängen, eines Menschen, der Jesus liebt, der Jesus vertraut. Der wird sich, kann ich mich an dir festhalten? Kann mich an dir orientieren? Kann ich mit dir zusammengehen? Wo du hingehst, da will ich auch hingehen. Und wo du bist, da will ich auch sein. So wie die Ruth, mein Gott soll dein Gott sein, dein Volk soll mein Volk sein. Also ständig sich an Gott halten, sich an Gott, mit Gott verbinden. Apostel sind also Menschen, die Jesus erkannt haben, Jesus bekannt haben und an Jesus sich gehalten haben bis zum Schluss. Und wer das macht, der wird Wunder über Wunder erleben. Der wird aus dem Staunen nicht mehr rauskommen. Die Apostel kennen Jesus von Anfang an. Da ist einer ausgefallen, einer der Apostel, der Judas. Und dann haben sie gesagt, wir müssen noch einen finden, der von Anfang an dabei war, von der Taufe des Johannes bis zur Himmelfahrt Jesu. Wer das alles erlebt hat, wir müssen einen wählen. Und dann wurde der Matthias gewählt. Und wir brauchen Menschen, die Welt braucht Menschen, die Jesus gut kennen, aus dem FF. Und dann passieren Zeichen und Wunder, apostolische Zeichen. Und die Apostel wussten, wir sind berufen, wir sind von Gott erwählt und wir bleiben bei dem, wir werden unseren Jesus nicht aufgeben. Wir werden nicht resignieren, auch wenn es manchmal hart und schwer wird und unmöglich wird. Sie waren Gesandte Gottes, sie waren vom Himmel erwählt durch das Gebet Jesu und sie waren Mitarbeiter Jesu, sie dienten, sie orientierten sich nicht nach Menschen. Das ist das Apostolische, nicht nach Gefühlen, nicht nach Meinungen und Ansichten, nach Philosophien. Weißt du, in der Zeit der Apostel gab es unheimlich viele Philosophien, Esoterik, Spiritismus, Mythen und die Mystik und alles Mögliche. Nein, aber sie haben gesagt, wir fahren Schmalspur, egal was die Leute denken. Wir bleiben das, was wir sind. Ja, ihr habt ja Scheuklappen. Weißt du, wenn du keine Scheuklappen hast, kommst du nicht in den Himmel. Du brauchst Scheuklappen, dass du dich nur an Jesus konzentrierst und nur auf Jesus schaust und nur auf das Wort Gottes achtest, was er euch sagt. Sie haben also sich nicht an Menschen orientiert und sie haben sich nicht eingebildet. Wir wissen das schon alles. Wir haben das alles schon gelernt. Sie waren immer noch Lernende. Jünger sind Lernende. Und sie stimmten überall mit Gott überein, egal ob sie es verstanden oder nicht, ob es falsch war oder nicht war, für sie als für ihre Gefühle. Weißt du, der Geist Gottes wehrte. Sie wurden vom Geist geleitet und gelenkt. Das waren die Apostel. Und sie repräsentierten, wo sie hinkamen, nicht sich selbst. Ich bin hier. Nein, Jesus ist hier. Wo zwei oder drei zusammenkamen in seinem Namen, da war er mitten unter ihnen. Die Apostel sind auserwählte Werkzeuge des Herrn, führen den Willen Gottes aus und arbeiten an dem Projekt Gottes Gemeinde. Sie haben Gemeinden gebaut. Nach dem Urmuster, so wie in der Apostelgeschichte uns überliefert war. Und sie haben das Geheimnis Gottes verkündigt, Römer 16, Vers 25 bis 26, was den Propheten verborgen war, was denn im Alten Testament verborgen war. Uns hat der Heilige Geist offenbart. Das ist das Geheimnis Gemeinde. Und Gemeinde ist ein Geheimnis. Und wir sollten die Gemeinde begreifen, was die Gemeinde wirklich ist. Ein Geheimnis. Und dieses Geheimnis haben sie bewahrt. Die ließen sich eher auspeitschen, kreuzigen, steinigen und zerstückeln. Aber sie haben das Geheimnis behalten. Sie blieben in der Apostellehre. Der Apostel richtete die göttliche Ordnung wieder auf. Weißt du, plötzlich, da war weder Mann noch Frau, da war weder Jude noch Grieche. Die göttliche Ordnung, Gott liebt alle Menschen, geht hin in alle Welt. Das haben sie wieder aufgerichtet. Für den Apostel war das klar, was Gott segnet, das segnen wir auch. Was Gott nicht segnet, segnen wir auch nicht. Das, was Gott will, das tun wir. Und was Gott nicht will, tun wir nicht. Und sie haben immer gefragt, Herr, ist es dein Wille so und so? Sie haben ständig den Herrn gefragt. Und deshalb schreibt Paulus in 1. Korinther 14, 38, was Gott nicht anerkennt, anerkennen auch wir nicht. Was Gott nicht anerkennt, anerkennen auch wir nicht. Hartes Wort, starkes Wort. Egal wie fromm die Leute sind, wie nett die Leute sind und wie lieb die Leute sind und wie süß die Leute sind. Was Gott nicht anerkennt, anerkennen wir auch nicht. Basta. Wir gehen weiter. Nur der apostolische Dienst ist Gott wohlgefälliger Dienst. Die so dienen, wie Gott es den Aposteln befohlen hat. Im Alten Testament Israel, wie es den Propheten befohlen hat. Nicht wie den Pharisäern und Priestern, nein, wie er den Propheten, durch den Mund der Propheten geredet hat. So im Neuen Testament sind die Apostel die Sprachrohre Gottes. Und das ist dann der von Gott eingesetzter Dienst, von Gott der bestellte Dienst, der von Gott akzeptierte Dienst, was Gott befohlen hat. Der apostolische Dienst muss man nach göttlicher Berufung ausgeführt werden, nicht nach eigenem Gutdünken und Wollen, sondern so will es Jesus haben. Was er euch sagt, das waren die Knechte, die die Krüge füllten. Was er euch sagt, das waren nicht die Hausknechte von dem Hochzeitspaar, nein, das waren die Knechte Jesu Christi, die dienten, wie Jesus ihnen geboten hatte. Und dann steht Gott hinter einem. Apostolische Vollmacht, apostolische Wunder geschehen, wenn wir im Willen Gottes sind. Das ist A und O. Die apostolische Zeit ist die Blaupause für die Offenbarung Gottes, für das geistliche Leben. Die apostolische Zeit, wie es am Anfang war. Ja, nicht nur am Anfang der Welt, sondern am Anfang, als Gott seine Sonderoffenbarung, das Heil den Menschen nahebrachte. Die Apostelgeschichte ist mehr als nur ein Geschichtsbuch. Es ist ein Buch von Erfahrungen, der Führungen und Leitungen Gottes. Also ich empfehle dir, kauf dir die Bibelschule Apostelgeschichte oder lade es runter im Internet, was auch immer ist. Weißt du, du möchtest dein geistliches Leben entfalten, fang an zu leben, wie die Apostel gelebt haben. Und weißt du, wie die Apostel gelebt hatten? Du wirst erschrecken, wenn ich dir das sage. Das machen höchstens Kommunisten und nicht einmal die machen das. Die machen nur auf dem Papier. Und sie hatten alles gemeinsam. Weißt du, das sind nicht, die lebten nicht wie die Sozialisten. Nein, sie hatten alles gemeinsam und sie waren ein Herz und eine Seele. Da sagte niemand, das ist meins und das ist meins. Nein, jeder hatte einen Beitrag geleistet. Jeder hat gedient. Und jeder hat versucht, wie kann ich dem anderen weiterhelfen und weiter dienen? Wie kann ich jemand anders ermutigen? Das heutige Leben der Kirchen und der Gemeinden ist heuchlerisch. Die reden schön, wunderbar. Die geben den Blinker rechts und fahren links. Weißt du, vielfach ist es vom geistlichen, religiösen Leben nicht viel mehr als nur eine Show. Da wird was abgespielt. Schöne Reden, aber die Taten sind es. Sie waren ein Herz und eine Seele. Sie waren einmütig beieinander. Weißt du, das war dem vollkommen egal, wer da predigt, wer da singt, wer da betet. Wer Licht einschaltet und ausschaltet. Sie haben sogar im Dunkeln weitergebetet. Ja, sie waren einmütig beieinander. Du bekommst Angst heutzutage, wenn du das Wort Kirche hörst. Weißt du, die verbieten das, die kommen mit Dogmen, mit Sakramenten, mit Katechismus und mit allem Möglichen kommen sie dann und erzählen, was du nicht darfst und was du nicht kannst. Und dann drohen sie einem mit einem Fegefeuer, mit der Hölle und sonst irgendetwas, mit dem Ausschluss. Weißt du, da kriegst du Angst, aber keine Gottesfurcht. Du kriegst Angst, Kirche. Deshalb wollen die Leute mit der Kirche nichts zu tun haben. Und Jesus und seine Jünger haben keine Kirche gegründet, sondern sie haben eine Gemeinde, eine Gemeinschaft gegründet und angefangen, eine Zelle. Sie waren ein Herz und eine Seele. Du wirst in der Kirche, wenn du heutzutage irgendwo in der Kirche bist, ich weiß es, ich will also einfach heilige Kühe schlachten hier heute Morgen kurz auch, bevor ich weitermache. Weißt du, in der Kirche wirst du bedroht und da wird gesagt, wenn du nicht spurst, wenn du nicht mitmachst, dort ist die Tür. Das ist falsch. Wir sollen aufnehmen, wie Christus uns aufgenommen hat. Wir sollen uns so lieben, wie Christus uns geliebt hat. Das waren ein Herz und eine Seele. Du, das braucht eine ganz große Schule. Weißt du, dass man Gott dient. Obwohl die Charaktere total anders sind. Ein Sanguiniker, der redet und redet und redet. Der Phlegmatiker, der heult den ganzen Tag. Der Melancholiker weiß nicht, was ist morgens oder abends. Und der Choleriker schaltet auf stur und sagt, da gehen wir durch, egal was passiert, auch wenn Leichen fallen. Weißt du, und genau das ist es, was in dieser Welt durchaus immer wieder passiert. Und das ist die Kirche. Du wirst zermürbt, entmutigt, aber nicht erlöst. Und die Gemeinde ist da als eine Erlösungsstation. Da wird man erlöst. Und die Apostelgeschichte erzählt, wie Gott übernatürlich Menschen erlöst. Und diesen Jesus hat Gott auferweckt. Weißt du, in der Kirche hörst du Verdammnispredigten. Man verdammt Leute. Aber die Jünger haben gesagt, diesen Jesus haben unsere Obersten gekreuzigt, aber Gott hat ihn auferweckt. Die haben die Leute nicht verdammt und pass auf jetzt, hoher Priester, was mit dir los wird. Nein, sie haben die Leute nicht verdammt, sondern und diesen Jesus hat Gott auferweckt. Und wie vielen Aufnahmen denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden. Sie haben den Glauben vorgestellt, den Heiligen Geist wirken lassen. Die Apostelgeschichte zeigt uns auch, dass Gott für uns Menschen da ist, auch wenn wir Fehler machen. Auch wenn wir manchmal nicht die Wege gehen, die wir uns die uns jemand vorgegeben hat, sondern plötzlich lenkt der Heilige Geist uns um. Oder Paulus ist ein sehr kritischer Mensch und sehr kritische Situation. Alle, überall warnt der Heilige Geist, geh nicht nach Jerusalem. Ja, kannst du ja die Apostelgeschichte lesen. Geh nicht nach Jerusalem. Banden und Gefängnis und Tod und das alles erwartet dich. Und was macht unser Bruder Paulus? Ich gehe. Ich muss ein Zeuge sein vor den Königen, Priestern, Israel und was weiß ich. Ich gehe. Und hier kann ich, egal wenn ich umkomme, komme ich um. Ich achte mein Leben nicht für wert. Er geht. Und manche sagen, da war Paulus Gott nicht gehorsam. Weißt du, Gott achtet auf unsere Entscheidung. Und das ist das Evangelium. Gott gibt uns freien Willen, zu gehen oder nicht zu gehen, zu bleiben oder nicht zu bleiben. Und die Apostelgeschichte zeigt, und Gott zeigt uns in der Apostelgeschichte durch die Menschen, er will durch die Seinen wirken, egal wo die sind. Auch auf dem Schiff. Paulus als Gefangener muss rüberfahren und Gott ist mit ihm. Das ist Apostelgeschichte. Gott ist mit ihm. Auch im Sturm, auch in der Krise, in der Schwachheit. Und weißt du, Gott wirkt durch Minderheiten, Gott wirkt durch verfolgte Menschen, Gott wirkt durch Menschen, die keine Lobby haben. Das ist Gott. Und die Apostel hatten keine Lobby. Niemand stand hinter ihnen, kein Komitee. Sie haben gelitten, sie wurden zerstreut. Aber Gott war mit ihnen und Gott hat mit ihnen Geschichte gemacht. Weißt du, das ist das Große. Auswirkungen des apostolischen Glaubens. Du brauchst nicht viel. Du brauchst nur Gott, den Heiligen Geist, Jesus und dich. Und dann passiert was. Du brauchst ein gehorsames Herz. Gib mir ein Herz wie deins. Die Apostelgeschichte zeigt uns, Gott steht hinter den Seinen, nicht hinter dem Geld, wo das Geld ist, wo die Masse ist, wo das Große und Starke und Mächtige ist. Nein, Gott steht hinter denen, die schwach sind. Das, was nichts ist, das hat sich Gott erwählt. Die Babuschkas, die haben Russland am Leben gehalten, dass der Glaube nicht verloren ging. Die haben den Enkeln erzählt, tut Maria, Josef, Jesus, der Esel, diese schönen Geschichten, sie haben weitergewirkt. Sie haben einfach den Glauben weitergegeben, den Gott den Aposteln gegeben hatte. Da muss nicht große Macht da drin stecken. Ja, ihr braucht Fernsehen, damit das Evangelium verkündigt wird. Wo haben die Apostel Fernsehen gebraucht? Wo haben sie Radio gebraucht? Wo haben sie Internet gebraucht? Wo haben sie Druckerpresse gebraucht? Wo haben sie all das Zeug gebraucht? Die haben keine Kassetten gebraucht, die haben nichts gebraucht. Die haben den Heiligen Geist gehabt. Und es geschahen Zeichen und Wunder durch die Hände der Apostel. Ich habe nichts gegen die Technik. Nicht, dass mich jetzt jemand falsch versteht, dass wir sagen, das brauchen wir nicht. Weißt du, Gott benutzt alles. Aber sie haben das gar nicht gebraucht. Wisst ihr, was wir brauchen? Zum Dr. Show kam ein Mädchen einmal und, oder jemand, ein Mitarbeiter, oder ja, jemand, der ganz schnell groß werden wollte. Er hat die größte Kirche in Seoul, Korea, mit 700.000 Mitgliedern. Und da kommt, wie kriege ich Erweckung? Fragt diese Person. Wie bekomme ich Erweckung? Dann hat Dr. Scho gesagt, heile drei Kranke und du hast Erweckung. Heile drei Kranke. Drei Schwerkranke. Und das war, wie haben sie Erweckung erlebt in Jerusalem? Dieser Lahme wurde geheilt. Nur ein Lahmer, ein stadtbekannter Bettler, wurde geheilt. Und die hatten eine Erweckung. 5.000 Seelen bekehrten sich. Mit einem Schlag. Sogar mehr als bei Pfingsten, als der Heilige Geist ausgegossen wurde. Heile drei Kranke. Also, die beste Evangelisation ist, fang an, Kranke zu heilen. Apostolische Wunder. Das ist es. Auf die Kranke die Hände auflegen. Und was ist, wenn es nichts passiert? Naja, dann hast du wenigstens was gemacht. Aber das Schlimmste ist, du machst nichts und es könnte was passieren. Und was passiert, könnte was angeleiert werden. Also, sie taten, was Jesus gesagt hat. Auf Kranke sollte die Hände legen. Fang an, in neuen Sprachen zu reden. Ich habe in Stuttgart eine liebe Schwester gehabt. Gott segne sie. Sie war ein bisschen dumm. Aber sie war von Gott gesegnet. Sie hat ein Herz für die Ausländer gehabt. Dann hat sie immer so ein ganzes Paket von in ihrer Tasche von Traktate gehabt, Griechisch, Türkisch, was weiß ich, alle möglichen Sprachen. Und dann, wenn sie zu jemand kam und sie kein Traktat hatte, dann fing sie an, in Sprachen zu diesem zu reden. Dann sagte sie, wie bitte? Die hat nichts verstanden. Aber sie hat ihm was gesagt von Jesus, in Sprachen. Und da hat sich ein Taxifahrer bekehrt, ich weiß es noch heute, der kam rein, die Frau, die beherrscht meine Sprache, aber ich kann mit ihr nicht kommunizieren, ich will jetzt wissen, wo sie hingeht. Die kann meine Sprache sprechen. Ein Taxifahrer. Weißt du, Gott benutzt unsere Verlegenheiten, dass du dann in Sprachen sprichst und so weiter, die du gar nicht gelernt hast. Musst auch gar nicht lernen. Das macht der Heilige Geist. Natürlich, wenn du lernen kannst, solltest du lernen. Unbedingt. Lern, fang an, Chinesisch zu sprechen, zu lernen. Denn die Chinesen gibt es die meisten Leute auf dieser Welt. Und China braucht das Evangelium. Aber in China wächst die Gemeinde Jesu. In China wächst Jahr für Jahr fast um 80 Millionen Gläubige, Jahr für Jahr. Die Christen missionieren. Die brauchen keine große Lobby. Die machen in Hauskreisen, in kleinen Gruppen, überall fangen sie an zu missionieren. Und Gott wirkt, wenn wir wirken. Apostolische Zeichen geschehen. Wie heißt es von den Aposteln? Und der Herr war mit ihnen. Sie plauderte, wo sie auch hinkamen, sie plauderten immer. Hast du das gehört? Du, da ist jemand geheilt worden, da ist jemand befreit worden. Jemand war süchtig, guck mal, jetzt braucht er keine Drogen. Jemand war Alkoholiker, der war so im Sumpf und ist wieder rausgekommen. Hast du das gehört? Und da läuft er vorbei, schau her, das ist doch der. Und allein das Zeugnis, ihr sollt meine Zeugen sein, sagt der Herr. Und werdet einfach von mir reden. Und der Herr war mit ihnen. Und die waren kühn, diese Apostel. Und als man die Kühnheit der Apostel sah, einfache Leute, aber wir können es nicht lassen. Gold und Silber haben wir nicht, aber das, was wir haben, das geben wir dir im Namen Jesu. Steh auf. Und der Mann will noch nicht aufstehen. Da ruppelt der Petrus, typisch amerikanisch. Steh auf, stell ihn auf die Beine. Steht in der Bibel. Lesen wir mal. Und er stellte ihn auf die Beine. Steh jetzt! Du kannst stehen. Gott hat dir die Füße zum Stehen gegeben. Stell dich auf deine Füße. Im Namen Jesu. Und jetzt lauf. Und der fängt an zu laufen. Das habe ich noch nie gemacht. Ja, die Apostel haben etwas gemacht, was die Leute noch nie gemacht haben. Sie haben die Leute auf die Beine gestellt. Apostelgeschichte 13. Weißt du, sie arbeitet nach der göttlichen Strategie. Vers 2, der Heilige Geist sprach, sondert mir aus Barnabas und Silas für den Dienst, wozu ich sie berufen habe. Jeder der Gläubige damals hat eine spezielle Berufung gehabt. Zu dem Dienst, wozu ich sie berufen habe. Nicht der Älteste und nicht die Gemeinde und nicht der Pastor und nicht ein Komitee, sondern ich, der Heilige Geist, berufen habe. Der Heilige Geist redet, sobald man ihm Raum gibt, sobald man offen ist für ihn, sobald man auf ihn hört und sondert mir aus. Das ist apostolisch. Nicht, dass man sich streitet, sondern sie waren einmütig, sie dienten zuerst einmütig beieinander. Ich kenne eine charismatische Gemeinde in Stuttgart und da ist Folgendes passiert. Zuerst haben sie durch Zungensprache und Offenbarung und Worteerkenntnis Älteste eingesetzt und nach kurzer Zeit haben sie den einen und den anderen wieder abgesetzt. Auch durch Zungensprache und irgendwelchen Offenbarungen. Das ist Käse. Wenn der Heilige Geist das macht, das ist was Gründliches, was Einmaliges, hieb- und stichfest. Und Gott holt nicht mehr zurück, was er einmal angefangen hat und begonnen hat. Die Apostel, sie gingen weiter. Wenn sie hier keinen Erfolg hatten, gingen sie in die nächste Stadt. Die Apostelgeschichte ist ein Modell, ein Entwurf, wie Gott heute noch Reich Gottes bauen will, bei uns, in Deutschland, in dieser Welt. Weißt du, wir schleppen so viel religiösen Ballast. Wir sollten diesen religiösen Ballast zuerst mal ein Stück weit abwerfen. So durch unseren Konfirmandenunterricht, durch unsere Firmung, durch unsere Tradition, durch unsere Erziehung. Wir sollen das alles mal stehen lassen. Das mag gut sein, aber wir brauchen was ganz Neues vom Herrn. Eine neue Inspiration. Amen. Neue Inspiration von Gott, neue Gnade von Gott. So, und das ist möglich, wenn wir uns dem Heiligen Geist öffnen. So vieles, was überhaupt nicht von Gott ist, existiert in den christlichen Kreisen, dann fragst du, woher kommt das? Ja, das hat Pastor sowieso uns eingeführt. Weißt du, wir müssen nicht nach Menschenform und Norm leben, sondern nach Gottes Norm, wie der Herr es will. Wie der Herr es will. Weißt du, die Engländer sind in Afrika, in diese afrikanischen Länder, wo es sehr warm ist, hingegangen und sie haben den armen Afrikanern festgeschrieben, sie müssen Anzug, zwei Reihe Krawatte anziehen, lange Hose, verstehst du? Die sind nur in kurze Hosen und Lendenschutz rumgelaufen. Das war ihre Art und ihr Volk. Weißt du, aber sie haben versucht, Kultur zu importieren. Und vieles, was wir haben in christlichen Kreisen, ist nichts anderes als Kultur, aber nicht vom Heiligen Geist offenbart. Kultur. Aber der Heilige Geist ist über die Kultur. Viele Christen tun Dinge, die Gott gar nicht geboten hat. Also Zweireiher und Anzug, Krawatte bei 40 Grad Hitze. Keine Klimaanlage, die armen Afrikaner, tun mir leid. Weißt du, Wir sollten anfangen, fragen, was ist Kultur, was ist Gottes Wort? Was ist wirklich biblischer Glaube? Weißt du, wenn du in Christus bist, wird dein Horizont gesprengt, dann bist du flexibel plötzlich. Und die Apostel waren flexibel. Den Juden ist er ein Jude geworden, den Griechen ein Grieche, den Germanen wäre er ein Germane geworden. Und das ist, was die Welt erreicht. Hudson Taylor, der ist nach China gegangen, China-Inland-Mission, und er fing an, dort zu wirken und zu arbeiten und hat gemerkt, ich komme bei den Leuten nicht an. Was mache ich? Und dann hat der Heilige Geist ihm gesagt, du musst so werden, wie die Chinesen sind. Erst dann kannst du die Chinesen erreichen. Und dann hat er sich einen Zopf wachsen lassen, dann hat er das getan und das getan und ist ein Chinese geworden. Und der hat gepredigt. Aber weißt du, was passiert ist? Seine Missionsgesellschaft hat ihn ausgeschlossen aus der Mission. Er muss jetzt auf eigene Füße stehen. Wenn du anfängst, das zu tun, was Gott will, wird die Missionsgesellschaft, wird die Kirche, wird die Gruppe, die dich unterstützt, einfach die Unterstützung zurückziehen. Aber dafür wirst du die Unterstützung Gottes bekommen. Dafür wirst du die Unterstützung Gottes bekommen. Und was ist wichtiger? Die Unterstützung der Missionsgesellschaft oder die Unterstützung des lebendigen Gottes? Die Apostel waren auf Gott fixiert. Das ist dieser apostolische Glaube. Und das hat Wunder bewirkt. Das hat Wunder bewirkt. Die Anerkennung Gottes war ihnen wichtiger als die Zustimmung bei Menschen. Wer Gott richtig folgt, der geht neue Wege. Und wenn ich so die Geschichte angucke, so die von den wahren Evangelisten und Pastoren, die was Neues angefangen haben, die Urmissionare, die ausgezogen sind, die sind alle ausgeschlossen worden aus ihrer Gesellschaft. Und sie haben Gott gedient. Ob jetzt nun William Carey war oder David Livingstone war oder viele andere waren, die wurden nicht verstanden. Die Welt versteht dich nicht, weil du apostolisch bist, von Gott gesandt, von Gott berufen, von Gott einen Auftrag hast. Sie gehen neuen Weg und sie haben keine Angst vor dem Neuen. Sie folgen in den Spuren der Apostel, so wie Gott sie führte. Guck mal den Philippus in der Bibel, das ist interessanter, ein ganz interessanter Fall. Plötzlich wird der Philippus aus einer wunderbaren Arbeit in Samaria rausgeholt. Der Heilige Geist sagt, geh nach Gaza, auf diese Straße dort, dort habe ich Arbeit für dich. Und auf dieser einsamen Straße, wo überhaupt kein Mensch ist, stell mal vor, an der Autobahn missionieren. Da begann die Autobahnmission. Da steht er da und wartet, bis da so ein Wagen vorbeikommt, hält sich an diesen Wagen und der Heilige Geist sagt, halt dich an diesem Wagen. Nicht an irgendeinem Wagen, sondern an diesem Wagen. Wir brauchen direkt Anweisungen von Gott. Das ist apostolisch. Und er hält sich an diesem Wagen und auf diesem Wagen sitzt einer und liest laut aus der Bibel. Und dann passiert das Wunder, dass eine ganze Nation zu Gott gebracht wird durch diesen einen, weil einer Gott gehorcht. Wir singen da in dem Vater uns in diesem Lied, welch ein Freund ist unser Jesus, da singen wir, wie viel Heil geht verloren, wenn wir nicht auf Gott hören. Wie viel Heil, wie viel Segen, wie viel Gesundheit, wie viel Stärke, wie viel Kraft verloren geht, weil wir nicht auf Gottes Stimme hören. Viele Menschen krepieren und sterben vorzeitig, weil wir und weil die Leute selber nicht kapieren, um was es geht. Es tut mir leid manchmal. Manchmal, wenn Leute vorzeitig sterben, sie wissen nicht, was Gott in dieser Welt uns gegeben hat. Niemand muss vorzeitig sterben, es sei denn, es ist ein Unfall und Krieg. Aber dieses vorzeitige Sterben, lies 1. Korinther Kapitel 11, da heißt es, weil viele den Leib des Herrn nicht anerkennen und nicht unterscheiden können und keine Ahnung haben, was der Leib des Herrn ist, die Gemeinde. Deshalb sind viele eingeschlafen, krank und was weiß ich, sonst noch alles andere. Das ist der Grund, weil man den Leib des Herrn nicht kennt. Weißt du, ich bin stolz. Weißt du, ich brauche das nicht. Wir brauchen einander. Sie waren einmütig beieinander und da knallte es. Da platzte rein der Herr, seine Gegenwart. Und dann plötzlich geschah ein Brausen vom Himmel. Und plötzlich wurden sie alle miteinander ausnahmslos erfüllt vom Heiligen Geist. Wer Gott folgt, wer Gottes Wege geht, der denkt, wie Gott denkt. Der hat plötzlich neue Gedanken, neue Inspirationen, wie der Geist gab, auszusprechen. Da wurde nicht irgendetwas gepredigt. Sie reden das, was der Geist gab, auszusprechen. Denn das war, was die Leute brauchten. Die Leute brauchten nicht ein Referat über die Dreieinigkeit. Ein Referat über Moral, über Ethik. Was sie brauchten, war ein Rhema-Wort, ein inspiriertes Wort. Und sie haben das passende Wort für die passende Situation gehabt. Sie haben Siege erwartet und sie haben Taten getan, weil sie von Gott was erwartet haben. Wir werden das sagen, was Gott sagt, und wenn Gott uns nicht sagt, sagen wir gar nichts. Aber das muss erlaubt sein. Stellen wir vor, wenn Gott uns nichts sagt. Ich habe von Edward Müller aus Argentinien, als die große Erweckung dort passierte, gehört, wo die Erweckung in diese Gemeinde kam. Weißt du, da steht der Pastor vorne und plötzlich sagt der Heilige Geist, und heute wirst du nicht predigen. Die Einleitung, der Gesang wurde durchgeführt und so weiter, das Gebet wurde gesprochen. Und dann sagt der Geschwister, es tut mir leid, ich muss vom Herrn die Versammlung schließen. Ich kann hier nicht predigen. Amen. Geht nach Hause, Geschwister. Und er geht als Erster nach Hause. Keine Predigt. Die Leute gucken sich an und sagen, was? Heute predigt der Pastor nicht. Und heute sagt der Heilige Geist, er soll nicht predigen. Die kommen am nächsten Sonntag umso mehr Leute in die Kirche. Die wollen sehen, was nächsten Sonntag passiert. Nächsten Sonntag steht der Pastor wieder vorne. Und er betet, hat sich vorbereitet, wunderbar vorbereitet für die Predigt. Aber der Heilige Geist sagt, und heute wirst du auch nicht predigen. Und er sagt, Geschwister, es tut mir leid, aber der Heilige Geist hat mir heute auch gesagt, ich soll nicht predigen. Ihr habt die Predigt da, könnt ihr angucken. Aber der Heilige Geist hat gesagt, ich soll nicht predigen. Und es ist ein Stadtgespräch. Wir haben einen Pastor, der von Gott nicht erlaubt bekommt zu predigen. Kein grünes Licht. Und da kommen sie. Und dann bringt der Pastor eine Botschaft vom Herrn. Er kommt unter die Salbung. Das war ein echter Pfingstler. Das war nicht keine Charismatiker. Das war ein Pfingstler. Und weißt du, fängt an zu zittern. Und der Heilige Geist fängt durch ihn zu reden. Und sagt genau, was da los ist. Ihr Faule. Er hat noch viel Schlimmere gesagt. Weißt du, ihr spielt Religion. Ihr versucht andere zu täuschen. Ihr denkt, ihr seid gut. Kommt und tut Buße. Und die ganze Gemeinde geht auf die Knie. Da, wo sie stehen. Und der Herr sagt zum Pastor, und du gehst jetzt nach Hause und lass sie allein beten. Du musst ihnen nicht die Hände auflegen. Du musst nicht für sie beten. Sie sollen selber beten. Du, und die sagen, bis nach Mittag haben sie gebetet, auf den Knien geweint, dass manchmal sogar, der hat mir erzählt, Lacken von Wasser, Tränen, so haben sie geweint vor Gott. Gott, was du alles über uns denkst, wir dachten, wir sind so perfekt, wir sind so edel, wir sind so gut, wir sind so heilig. Damals gab es nur über die Kleider, dass wir die richtige Kleidung anhaben, Schwestern so, mit lange Röcke und lange Ärmel und was weiß ich, wie die also alten Pfingsten angezogen sein sollten. Und wir sind nur auf Äußerlichkeiten bedacht. Und du siehst das Herz. Und die haben geweint und geweint und geweint und geweint. Und da begann die Erweckung. Geschwister, wenn Gott nicht mehr zu uns sprechen, wenn wir Buße tun, dann gibt's Erweckung. Und so geschah es. So geschah es in der Apostelgeschichte immer wieder. Und der Geist Gottes brach auf. Und der Herr gab mir eine offene Tür, hat Paulus geschrieben. Die Apostel gingen unbeirrt weiter. Sie haben sich nicht gekümmert. Was steht morgen in der Zeitung? Was? Der Pastor predigt nicht. Die Apostel, sie gingen nach dem, was der Geist offenbarte. Fleisch und Blut hat es nicht offenbart, Petrus, sondern der Geist. Und sie wussten eines, alle Knie müssen sich beugen und alle Zungen müssen bekennen, dass er der Herr ist. Und das ist Erweckung. Und in der ersten Zeit war Erweckung. Leute haben gebetet wie die Weltmeister. Sogar, dass die Städte sich bewegte und sie wurden alle voll Heiligen Geistes. Das ist, steht im Evangelium drin. In der Endzeit wird die Verführung kommen, wird das Verderben kommen, und wohl dir, wenn du auf dem Fundament der Apostel und Propheten gegründet bist. Das ist, worauf Gott seine Gemeinde baut. Gott baut seine Gemeinde nicht auf irgendwelche Konzile, so was die katholische Kirche hat, vom Konzilbeschluss sowieso, Konzilbeschluss sowieso, Konzilbeschluss sowieso, oder irgendwelchen Beschlüssen. Nein, der Heilige Geist baut seine Gemeinde auf seine Art und Weise, nach seinem Strickmuster. In der Endzeit wird man wieder diesen apostolischen Glauben suchen. Weißt du, das Ende kommt zum Anfang wieder zurück. So geht's, das ist der Kreislauf der göttlichen Offenbarung. Das Ende kommt zum Anfang wieder zurück. Und wir werden wieder das Gleiche erleben, nicht in den großen Kirchen, nicht in den großen Kathedralen, sondern wir werden auf der Straße erleben. Und Gott hat mir diese Predigt gesagt, aber das wäre zu lang, müsste bis heute Nachmittag predigen, aber mir einfach gesagt, so wie bei Petrus, sie brachten die Kranken auf die Straße, und wenn der Schatten des Petrus auf diese Leute fiel, wurden die Menschen geheilt, von Gott berührt. Und das ist, wonach die Menschen lechzen und sich sehnen. Oder wie Petrus da an dieser Tür kommt. Weißt du, ich habe manchmal gefragt, Jesus, du bist auch ein paar Mal da im Tempel gewesen und du hast bestimmt den Bettler dort gesehen. Und warum hast du ihn nicht geheilt? Der Petrus, der hat es für den Petrus übrig gelassen. Petrus sollte diesen Dienst tun. Gold und Silber habe ich nicht. Was habe ich? Nichts. Und genau das ist, was Gott benutzt. Apostolische Wunder. Gott benutzt unsere leeren Hände, aber unser volles Herz. Voll Glaubens, voller Liebe, voller heiligen Triebe. In der Endzeit wird es die Extreme geben. Weißt du, ein Extrem gegen Gott und ein Extrem für Gott. Und das wird zusammenstoßen. Und Gott überbietet alles, stellt alles in den Schatten. Dann kommt Petrus, dann nach Samaria, und da ist der Zauberer, das ganze samaritische Volk verzaubert und sagt, du, mein Freund, du sollst verdammt werden mit deinem Geld. Weißt du, in der Endzeit, in der wahren Erweckung und Evangelisation wird es nicht ums Geld gehen. Reich Gottes wird nicht mit Geld gebaut, obwohl wir das Geld brauchen. Aber Reich Gottes wird nicht durch Geld gebaut, nicht durch Macht gebaut. Durch den Heiligen Geist wird Reich Gottes gebaut. Durch den Heiligen Geist wird Reich Gottes gebaut. Und dieser Simon, der Zauberer, der sagt, wo bin ich? Und viele Menschen werden verzaubert. Das ist die Kraft Gottes, Halleluja! Von wegen, da war nichts dahinter. Der arme Hund war er, weiter nichts. Dieser Simon, der Zauberer. Da kommt Petrus und da wird herausgestellt, was echte und was das echte und was das falsche ist. Wer nicht aus Gott ist, der verzaubert die Leute nur. Der redet geschwollen, der redet mächtig, verblendet die Leute, betört die Leute und zieht den Leuten das Geld aus der Tasche raus. Schau doch, viele Superstar-Evangelisten. Ich will keine Namen nennen, aber es gibt genug, die hier in der Gegend herumlaufen und Menschen einfach arm werden lassen. Verstehst du, die ziehen das Geld raus, aber wenn dann der Mann oder die Frau in Not ist, die kennen dich gar nicht. Hier war vor gar nicht so langer Zeit ein Evangelist. Er sagt, ich bete für dich, wenn du mir 1.000 Euro spendest. Verstehst? Der könnte für mich nicht beten. Ich kann ihm nicht 1.000 Euro spenden. Verstehst? Aber für die Armen ist das Evangelium. Halleluja! Den Armen wird das Wort Gottes gepredigt. Den Armen, den Gefangenen, den Kleinen, den Unscheinbaren. Wer nicht auf Gott hört, der wird dann so einen Zauber hereinfallen und betrogen werden. Weißt du, der wird ausgenommen und dann steht er am Ende nackt und bloß und jammerlich und elend und hat gar nichts. Ich habe geglaubt und ich habe gehofft und ist nichts passiert. In der Endzeit wird Führung und Verführung geben. Diese beiden Sachen. Glauben und Aberglauben. Und wir müssen wieder zurück zu den Grundlagen der Apostel. Gold und Silber habe ich nicht, aber das, was ich gebe, im Namen Jesu. So simpel, so einfach. Erst dann haben wir wieder die apostolische Zeit. In unserem Umfeld, in unserem Umkreis. Da braucht man nicht das Gewaltige. Weißt du, Gott wirkt, wenn wir ohnmächtig sind. Ich weiß nicht, ob du das begriffen hast. Je schwächer du bist, desto stärker ist Gott in unserem Leben. Je elender du dich fühlst, desto mächtiger ist der Heilige Geist in dir. Je weniger du glauben kannst, desto mehr wirst du von Gott inspiriert. Ich weiß nicht, ob du das verstehst, aber lass es. Weißt du, und jetzt frage ich mir, durch wen ist das Evangelium zu uns gekommen? Also, durch wen bist du gläubig geworden? Auch wahrscheinlich durch einfache Menschen. Auf dem Markt irgendwo, durch einen Einladungszettel. Einige sind sogar gläubig geworden und hier in die Gemeinde gekommen, weil so ein Zettel irgendwo auf dem Boden lag und er gefunden hat beim Waldlauf. Und fragt, was? Da soll man hingehen? Und da sind sie gekommen und haben Gott erlebt. Durch die Apostel. Jesus hat ihnen einen Auftrag gegeben und die Apostel haben den Auftrag wieder weitergegeben. Und wir sind jetzt diese Erben, was da alles passiert. Gott gab den Aposteln seine Kraft, die haben es weitergegeben, die haben es nicht für sich behalten. Gott gab ihnen die Autorität, oder Jesus gab ihnen die Autorität, sie haben weitergegeben und lernet. So wie ich Christi Nachfolger bin, so seid jetzt meine Nachfolger, schreibt der Apostel Paulus irgendwo. Wir sind apostolisch, wenn wir von den Aposteln das übernehmen und sagen, Heiland, was gut für Petrus war, ist auch gut für mich. Es gibt ein altes Lied, oder wir haben in der Jesus-People-Bewegung gesungen, gib mir den alten Glauben, den Glauben von Petrus, gib mir die alte Religion von Paulus, gib mir die alte Religion von Johannes, gib mir diese alte Religion. Weißt du, wir brauchen keine neue Offenbarung mehr. Die meisten Leute sind gierig nach neuen Offenbarungen. Nein, wir brauchen die alte Religion von Petrus, Johannes und Paulus und all diesen Brüdern. Das ist, was wir brauchen. Wir brauchen das, was die Apostel hatten. Sie hatten die Schlüssel des Himmelreichs. Matthäus 28, Vers 19. Sie haben von Jesus den Auftrag bekommen, zu predigen, zu lehren und zu taufen. Und die Resultate dürfen Sie Gott überlassen. Wir müssen nicht dafür sorgen, was passiert, wenn es nichts passiert. Oder was passiert, oder was passieren soll. Nein, wir überlassen die Resultate Gott. Er wird das Wollen schenken und er wird auch das Vollbringen schenken. Die Apostel waren nur Gesandte. Und wir sollen jetzt die Sendung weitertragen. Und wir müssen diese Sendung weitergeben. Und nicht nur, dass wir jetzt sagen, jetzt ist es zu uns gekommen und jetzt staut sich bei uns. Du bist kein Stausee, wo alles nur aufnimmt und alles nur auffasst. Du sollst auch ein Durchlauferhitzer sein. Bisschen wieder neue Kraft reingeben, neuen Schwung reingeben, deine Färbung reingeben. Und du wirst sehen, es geht wieder weiter. Sie haben die Versöhnung gepredigt. Geschwister, es ist so wichtig, die Versöhnung. Die Versöhnung. Und das ist das Apostolische. Du sagst, was ist jetzt das Apostolische? Was soll ich tun? Versöhnung predigen. Fang an, dich zu versöhnen. Sie predigen die Versöhnung unter den Aposteln. Da begann die große Versöhnung. Da hat keiner dem anderen was vorgeworfen und vorgehalten. Also, guck mal, siehst du es? Weißt du, wir versuchen gerne den Leuten was vor die Nase zu stellen. Horch mal, sieh mal. Nein. Jeder merkt, wir haben so viel Dreck am Stecken, das reicht vollkommen. Versöhnung, dass weder Mann noch Frau versöhnt die Geschlechter, dass nicht mehr Jung und Alt, Versöhnung der Generationen, dass nicht mehr Jude noch Grieche, Versöhnung der Nationalitäten. Da, weißt du, wir sind mal, Gott möge uns Gnade schenken, dass wir uns von dem Rassismus bekehren. Viele sind Rassisten, auch Christen. Die mag ich nicht, die schmecken mir nicht. Nein, Gott liebt alle Menschen. Jesus starb für alle Menschen. Weißt du, wir können, das ist Versöhnung der Rassen. Versöhnung der Kulturen. Aber weißt du, der ist so komisch. Lass die Leute komisch sein. Du bist auch komisch, wenn ich dir die Wahrheit sagen darf. Du bist auch komisch. Ich mag dich auch nicht. In aller Liebe. Weil du komisch bist. Ich bin auch komisch und mich magst du auch nicht, weil ich komisch bin. So, wir müssen uns einander annehmen. Das ist Versöhnung. Annehmen. Auch wenn du anders betest und anders sprichst. Versöhnung der Sprachen. Und jeder hörte in seiner eigenen Sprache. Die predigen die Versöhnung. Und zuerst müssen wir lernen, uns anzunehmen, andere zu akzeptieren, einander verstehen, einander zu tragen. Jesus gab das große Gebot der Liebe. Habt euch lieb. Habt euch lieb. Weißt du, nicht wer der Größte ist und Stärkste und Pfiffigste und Schärfste. Liebe. Wer hat am meisten Liebe? Wir sollten nach diesen Leuten Ausschau halten. Wer hat am meisten Liebe zu Gott, zu sich selbst, zu anderen? Und wir müssen lernen, einander zu verstehen, einander zu dienen, einander zu tragen. So, das ist das Evangelium. Und das haben die Apostel gepredigt. Weißt du, die Apostel, was sie gelehrt haben, was uns noch übrig geblieben ist, sind die Episteln, die Briefe. In den Briefen haben sie uns klipp und klar gesagt, um was es wirklich geht. Das ist die Lehre der Apostel, sind die Briefe. Lies die Briefe, da heißt es, was wir in Christus sind, was wir in Christus haben und was wir in Christus nicht sein sollten. Dort geht es um die Beziehung zu Jesus. In den Briefen. Also für unser geistliches Leben sind die Briefe, die Episteln, ausschlaggebend. Und sie blieben beständig, Apostelgeschichte 2,42, sie blieben beständig in der Lehre der Apostel, in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Sie blieben in der Apostellehre, was die Apostel gelehrt haben. Das reicht ihnen voll aus. Sie brauchen nicht, ja, wie macht man das genau? Fang an zu tun und dann merkst du, wie man es macht. Learning by doing. Das ist das wahre christliche Leben. Weißt du, nicht nur zuerst, ich muss alles wissen und dann fange ich an zu tun. Nein, fang an zu tun. Tu den ersten Schritt und dann kommt der zweite von selbst. Tu den ersten Schritt. Da ist alles drin. Sie blieben in der Apostellehre. Das, was Jesus gelehrt hatte, demütig, sanftmütig zu sein. Die Apostel waren nicht kompliziert wie die Schriftgelehrten. Weißt du, die Schriftgelehrten, die haben die Mücke zerteilt, die haben die Minze zerteilt, die haben alles zerteilt und dividiert und so ausgelegt. Ich werde nie vergessen, wir waren mal mit der Bibelschule in einer Gemeinde, Dorfgemeinde in Süddeutschland und da saß hinten ein alter Bruder und der Bibelschüler, wir mussten ja Predigten halten, also dieser Bibelschüler, ich war nicht diesmal dran, aber da war jemand anders. Aber wir mussten zuhören und nachher Zettel abgeben, was da passiert ist und wie da abgelaufen ist. Und da hält ein Bibelschüler, der hat sich wunderbar, exzellent vorbereitet. In Griechisch heißt es so, Hebräisch heißt es so, Lateinisch ist es so, in Aramäisch heißt es so und einmal so geredet, was das so heißt und so weiter. Und da sitzt der alte Bruder, der hat irgendwie was gehört. Dann sagt der Bruder, jetzt hast du lang genug in Zungen gesprochen, bring die Auslegung bitte. Bring die Auslegung. Weißt du, wir versuchen immer auszulegen. Was nützt es? Griechisch, Hebräisch, Lateinisch. Oh, wie der Heilige Geist. Die Bibel wurde durch den Heiligen Geist eingegeben und kann nur durch den Heiligen Geist verstanden werden. Und sie blieben in der Apostellehre. Sie lehrten das praktische Christentum. Weißt du, sie brachten Glauben und Werke zusammen. Ihre Verkündigung war lebensnahe, praktisch anwendbar, menschlich, volkstümlich. Deshalb haben die Leute mit Freuden angenommen. Die haben da nicht irgendwelche Vorschriften denen erzählt. Weißt du, mit den Vorschriften kommt man nachher. Und dann mit den Regeln und Verhaltensregeln und so weiter. Und das Erstaunliche ist, überall auf der Welt, wo die Jünger hinkamen und predigten, überall entstanden Gemeinden nach dem gleichen Muster. Wie in der Apostelgeschichte. Und das ist apostolisch. Von Gott abhängig zu sein. Einfach, sie folgten konsequent den Anweisungen Jesu. Sie predigten, wie Jesus gepredigt hatte. Und deshalb wurden aus den Jüngern später Christen. Weil sie so wie Christus waren. Markus 16, Vers 20. Sie aber zogen aus und predigten an allen Orten. Und der Herr wirkte mit ihnen und bekräftigte das Wort durch mitfolgende Zeichen. Wir sollen anfangen, das zu tun und das zu predigen, was hier drin steht, was die Apostel taten. Und Zeichen werden folgen. Glaub mir das. Resultate wirst du sehen. Überall, wo Jesus gepredigt wird, passiert das, was in der Urgemeinde passierte. Im Urchristentum. Weißt du, es ist derselbe Geist, wird da freigesetzt plötzlich. Wenn Jesus so verkündigt wird wie bei den Aposteln. Aber sobald irgendwas dazwischen kommt, dann wehe dir. Da in den letzten Versen der Offenbarung heißt es, wer was dazu tut, dem wird Gott auch was dazu tun von den Plagen. Und wer was wegnimmt, dem wird Gott was wegnehmen von den Segnungen. Und deshalb, wir wundern uns, weil wir so viel weggenommen haben, nur noch das, nur noch das. In Süddeutschland hatte ich einen Bruder in der Gemeinde, der hat einfach die Bibelstellen, die nicht passten, einfach rausgeschnitten und vorwiegend rausgeschnitten. Und am Schluss war seine Bibel nur noch bestand aus Pappedeckel. Da war schon so viel rausgeschnitten und so viel entfernt worden. Das kann er nicht glauben. Das ist überholt. Das gilt nicht mehr für uns. Und was weiß ich, was er für Theorien da hatte. Ein moderner Theologe war er. Er war mal einfacher Brunnenbauer. Aber trotzdem. Weißt du, selbst die, die nicht verstehen, das ist nichts für mich, das kapiere ich nicht, rausschneiden. Sie sollen das Wort stehen lassen. Was du nicht verstehst, lass es stehen. Entferne es nicht. Sie blieben zusammen. Und dann Apostelgeschichte 5, Vers 12. Und es geschahen viele Zeichen und Wunder im Volk durch die Hände der Apostel. Und sie waren alle einmütig in der Halle Salomos. Und von den anderen aber wagte keiner, sich zu ihnen zu nahen. Das Volk hielt viel von ihm. Weißt du, wenn wir mit Gott leben, werden die Menschen Respekt vor uns haben. Allerhand. Und weiter lese ich, desto mehr aber wuchs das die Zahl derer, die an den Herrn Jesus gläubig wurden. Eine Menge von Männern und Frauen, sodass sogar Kranke sogar auf die Straße hinausgetragen wurden und auf die Betten gelegt wurden, damit, wenn Petrus vorbeikäme, wenigstens sein Schatten sie berühren möge. Und es kamen auch viele aus den Städten rings um Jerusalem und brachten Kranke und solche, die von unreinen Geistern geplagt worden sind. Du siehst plötzlich passiert es, weil Respekt und Gottesfurcht da ist. Weil Respekt und Gottesfurcht ist. Sie hielten, wir lesen auch später, auch beim Apostel Paulus, Apostelgeschichte 19, die Schweißtüchlein. Überall, wo Paulus predigt und sein Schweißtuch, sein Taschentuch liegen gelassen hat, da legen sie auf Kranke die Hände, das Tuch und es wurde geheilt. Nicht nur, dass man über etwas betet. Nein, Petrus und Paulus, sie haben sich abgewischt den Schweiß, sie haben gearbeitet. Aufgrund ihrer Arbeit, aufgrund ihres Schattens passiert die Wirkung. Also wenn du gesegnet werden willst, solltest du gucken, dass du mein Taschentuch ergatterst. Nur nebenbei. Ja, Leute, nur einfach Gebete, die Hände draufgelegt, ist zu billig. Zu billig. Da muss einer gekämpft haben, gerungen haben, im Schweiße des Angesichtes das Brot gegessen, das Brot Gottes gegessen zu haben. So, und wie lese ich Apostelgeschichte 19, Vers 12? So hielten sie auch die Schweißtücher und andere Tücher, die er auf seiner Haut getragen hat, Unterhemd, Unterhose. Puh! Ja, da steht es drin, auf seiner Haut getragen hat. Nicht nur Oberhemd und Stalar. Nein, nein. Auf seiner Haut getragen hatte. Und sie legten das über die Kranken und von ihnen wichen dann die bösen Geister. Wo die gleiche Arbeit getan wird, der gleiche Dienst geschieht, werden dieselben Wirkungen passieren. Wo Menschen auf den Knien ringen und beten, die durchgebetete Hose oder Strümpfe und die Knieschützer, die wirken Heilung und bringen Segen. Wo das gleiche Feuer brennt, die gleiche Salbung da ist, die gleiche Hingabe, das gleiche gepredigt wird, da werden Menschen stark, gesund und kräftig. Ihr müsst die Bibel lesen und zergehen lassen und wirken lassen, die Worte Gottes. Da passiert etwas. Da wird das Gleiche geschehen wie damals. Das Gleiche geschehen wie damals. Eine ganz neue Auflage. Denn Gott ist immer noch derselbe. Halleluja. Jesus Christus derselbe, gestern, heute, in alle Ewigkeit. Aber er erwartet dieselbe Hingabe. Wir möchten dieselben Wunder haben, aber wir sind zu faul, dieselbe Hingabe zu praktizieren. Die Früchte sind erst, was die Resultate bringen. Die Früchte. Dann wird es geschehen, was du geglaubt und gehofft hast. Wenn radikal mit Sünde aufgeräumt wird, mit Fleischeslust, mit Augenlust, mit hoffärtigem Leben, mit schönen Tagen. Weißt du, wenn du Jesus nachfolgst, hören die schönen Tage auf. Da ist der Urlaub zu Ende. Kommt der Ernst des Lebens. Ja, da fängst du wieder an von vorne an, aber da kriegst du die gleiche Freude. Da, wo Menschen Gott begegnen und Gott suchen, selbst die Kranken trug man auf die Straße. Du siehst also, das war so ein Wirken des Heiligen Geistes. In der Apostelgeschichte sehen wir, wie der Heilige Geist durch die Apostel wirkte. In dem Namen Jesus. In den Evangelien sehen wir, wie er durch Jesus wirkte. Und in den Episteln sehen wir, wie der Heilige Geist durch dich und mich wirken möchte. Durch dich und mich. Was er alles noch tun kann. Du wirst überrascht sein. Die apostolischen Zeichen und Wunder geschehen, wenn wir die Briefe anfangen umzusetzen. Weißt du, aber die lesen sich so schwer. Das ist so viel Innerliches. Weißt du, in den Episteln geht es an das Eingemachte. Da muss der alte Mensch gekreuzigt werden. Ich habe mich nicht mit Fleisch und Blut besprochen, sondern vom Herrn empfangen. Und dann gibt Paulus weiter, was er vom Herrn empfängt. Und dann musst du das Gleiche auch empfangen. In den Episteln sehen wir, wie das apostolische Feuer weiter beim Brennen angehalten werden kann. Wie der Geist weiter beim Wirken aktiviert werden kann. Wer die Apostel richtig versteht, der erlebt die apostolische Zeit. Geschwister, das ist mir so wichtig, euch das weiterzugeben. Lies die Episteln, lies die Briefe an die Korinther. Du siehst, was das für eine versaute Gemeinde war. Entschuldigung. Aber das waren Wilde. Aber Gott hat aus diesen Wilden was gemacht. Oh, da waren auch welche solche und so weiter. Was sie für Probleme hatten und wie die Probleme gelöst worden sind, das ist Heiligung. Apostolische Zeichen, apostolische Wunder. Der erlebt dann auch einen apostolischen Zustand, wer dann in dem lebt. Und du wirst merken, da springen so viel weg, da fallen so viel ab. Nur die Echten bleiben am Ball. Nur die Echten. Lies mal, und dann kommt die Offenbarung, das ist die Vollendung. Die Offenbarung des Johannes, das ist das, was kommt, die Hütte Gottes bei den Menschen. Die ganzen Auseinandersetzungen und so weiter. Aber zuerst mal musst du durch die Episteln durch. Durch die ganzen Briefe von Paulus. Und wisst ihr, ganz besonders durch die zwei Briefe, die sind gar nicht so lang. Judas und Jakobus, das sind die Brüder Jesu gewesen, leibliche Brüder Jesu. Die haben Jesus hautnah erlebt. Und gerade der Judas, ich habe die Bibelausarbeitung, die Bibellektion für euch ausgearbeitet. Ich bin geistlich selber so stark berührt worden von Gott, als ich das dort durcharbeitete. Was dieser Judas, dieser kurze Brief, der hat nicht mal ein Kapitel. Aber dieser kurze Brief, was für Substanz der hat, für Kraft der hat, dass ich 30 Seiten gebraucht habe. Jemand kam, als er dann diesen Judasbrief kaufte und sagte, ja, aber der hat nur so und so viele Verse, aber du hast 30 Seiten rausgebracht. Ich hätte noch mehr Seiten rausbringen können. Da steckt was drin, Leute. Das umgesetzt werden muss, was der Bruder Jesu erlebt hat. Mit Jesus 30 Jahre oder 25 Jahre. Es geschahen mächtige Zeichen durch die Hände der Apostel. Und nicht nur als Jesus noch da war, sondern auch gerade weiter durch die Apostelgeschichte. Es geschieht was. Es passiert was, wenn wir Gottes Wort ernst nehmen und sein Wort respektieren. Weißt du, wir sollten anfangen, das Wort Gottes respektieren. Sein Wort ist wie ein Hammer, der Felsen zerschmeißt. Sein Wort ist wie ein Schwert, das Mark und Bein trennt. Sein Wort ist es, was den Teufel in die Flucht jagt. Sein Wort ist, weißt du, wenn du Probleme hast, fang an, das Wort zu essen. Und das, was die Apostel gemacht haben, lies die Episteln, du wirst merken, in Christus, wir sind eine neue Schöpfung, eine neue Kreatur. Und dann, wie sich das alles auswirkt und aussieht. Weißt du, da wo Jesus auf apostolische Art und Weise verkündigt wird, da gibt es Geisterscheidung und Entscheidung, gibt es Abfall und da gibt es Menschen, die stehen und sich nicht erschüttern lassen. Da werden Dämonen aktiv, da ist die Hölle los, da wird das Böse offenbar, da wird das Übel aufgedeckt. Und es ist so schön, du liest die Briefe, da muss dir niemand predigen und mit dem Finger auf dich zeigen und sagen, das bist du. Nein, das wird so schön durch die Blume gesagt. So schön, da liest du und dann sagst, ja, vielleicht bin ich das, der eine hier. Vielleicht betrifft es mich. Ich sollte mal drüber nachdenken. Und während du so drüber nachdenkst, fängt an, der Heilige Geist diese Worte lebendig zu machen. Plötzlich stehst du im Bett und kannst nicht mehr schlafen. Und so ist, wie die Kraft Gottes wirkt und sich offenbart. In 2. Korinther 12, Vers 12, da heißt es, die Zeichen eines Apostels, was es ist. Du möchtest einen Apostel sehen, einen Apostel erleben, einen Apostel kennenlernen. Weißt du, es gibt so selbsternannte Apostel, die kommen dann von irgendeiner Konferenz und einer benennt den anderen zum Apostel. Das sind Waschlappen, aber keine Aposteln. Tut mir leid. Apostolen oder apostolischer Dienst geschieht durch Zerbruch. Wenn du dich mal eins bekehrst, Bruder Petrus, dann stärke deine Brüder. Weide meine Schafe, weide meine Lämmer. Weißt du, da musst du durch die Mühle Gottes gegangen sein, um ein Apostel zu sein. 3 Jahre mal bei Jesus gewesen sein und so richtig vom Herrn korrigiert, kontrolliert. Was auch immer ist, Zeichen eines Apostels. In Vers 11 schon fange ich an. Ich bin ein Narr geworden. Apostel sind Narren in der Welt, vor den Augen der Menschen. Die allerwenigsten werden einen Apostel verstehen, können nicht verstehen. Die sind zu schwierig. Dazu habt ihr mich gezwungen, denn ich sollte von euch gelobt werden, da ich doch nicht weniger bin als die Überapostel, Petrus, Paulus und Petrus, Johannes und so weiter, obwohl ich nichts bin. Denn es sind ja die Zeichen eines Apostels unter euch geschehen, in aller Geduld, mit Zeichen und mit Wundern und mit Taten. Also die Zeichen eines Apostels wirken sich aus durch Geduld. Eselsgeduld. Durch Geduld. Weiter. Was ist, worin ihr zu kurz gekommen seid gegenüber den anderen Gemeinden, außer dass ich euch nicht zur Last gefallen bin? Vergebt mir dieses Unrecht. Weißt du, wir würden Apostel annehmen, wenn die Apostel uns zur Last fallen. Ach, Bruder, man tut es. Nein, ich bin euch nicht zur Last gefallen, sagt Paulus hier. Siehe, ich bin jetzt bereit, zum 3. Mal zu euch zu kommen. Das sind Apostel, die zum 4. Mal und 5. Mal und 10. Mal kommen und nicht aufgeben. Das sind Apostel, die sie nicht entmutigen lassen. Und ich will euch nicht zur Last fallen, denn ich suche nicht das Eure, sondern ich suche euch. Weißt du, die Apostel, der apostolische Dienst ist, man sucht nicht das Geld, die Organisation, die Kirche, die Institution, man sucht den Menschen. Ich suche euch. Ich bin für euch da, sagt Paulus hier als Apostel. Das ist apostolischer Dienst. Denn es sollen nicht die Kinder den Eltern Schätze sammeln, sondern die Eltern den Kindern. Das ist biblisch. Ich aber will gerne hingeben und hingegeben werden für eure Seelen. Wenn ich euch mehr liebe, so will ich darum umso weniger von euch geliebt werden. Paulus, das ist apostolischer Dienst, apostolische Vollmacht. Der giert nicht, ich will geliebt werden, ich will verstanden werden, ich will gelobt werden, ich will anerkannt werden, ich will ganz groß rauskommen. Nein, ihr sollt groß rauskommen. Ein Apostel lebt für andere, nicht für sich selbst. Das ist der apostolische Dienst, apostolische Wunder. Er dient anderen, nicht sich selbst. Willst du ein Apostel werden? Puh, da ist noch viel vor. Da ist noch viel vor. Das Wohl der Gemeinde ist dem Apostel im Blickfeld, im Fokus. Das liegt ihm am Herzen. Und die apostolische Kraft, ihr Lieben, ist die Liebe. Die Liebe nicht zu den Materiellen, sondern zu den Seelen der Menschen. Der Mensch ist wichtiger als Gut und Geld. Die Liebe ist die Kraft, die alles verändert. Die Liebe zu Gott auf der einen Seite, aber dann die Liebe zu den Menschen, die Gott geliebt hat, die Gott herausgeliebt hat. Weißt du, es ist nicht nur ein Empfinden, ein Gefühl, es ist schön zu sein bei euch. Nein, es geht um die Liebe. Und die Liebe ist, was die Menschen ans Ziel bringt. Solange die Bedingungen Gottes nicht erfüllt werden, wird nichts passieren. Glaub mir das. Solange die Bedingungen Gottes nicht erfüllt werden, und die Bedingungen, kannst beten, kannst um Erweckung beten, kannst fasten, so viel du willst, kannst dürr werden wie eine Bohnenstange, das wird nichts nützen. Weißt du, die Bedingungen müssen erfüllt werden. Solange es keine Liebe gibt, wird es auch keine Erweckung geben. Du kannst so viel beten, wie du willst. Tut mir leid, aber das ist der Preis für göttliche Vollmacht. Sie waren ein Herz und eine Seele. Weißt du, da nützen die ganzen sozialen Aktionen nicht. Und die großen Evangelisationen und Konferenzen und spektakuläre Dinge, die nützen alles nichts. Lies 1. Korinther 13. Ohne Liebe ist alles nur Geplärre, nur Blech. Ohne Liebe. Geschwister, und das ist das, wir wollen nicht auf die anderen mit dem Finger zeigen, auf uns zeigen drei Finger zurück. Wir müssen mit uns selber anfangen. Wie sieht's mit unserer Liebe? Sind wir schon apostolisch? Sind wir schon dem Wort Gottes so nahe gekommen, dass wir sagen, mir geschehe, wie du gesagt hast? Brauchen wir auch dieses apostolische Feuer? Weißt du, nur das apostolische Feuer, der Heilige Geist, hat die Christen zusammengeschweißt. Nur der hat es fertiggebracht, dass sie ein Herz und eine Seele war. Weißt du, nur sie fingen an zu schmelzen unter der Liebe Gottes. Alles andere, alle Gesänge, Gebete, ohne Liebe ist nur Geplärr. Aber hier, sie trugen die Kranken auf der Straße sogar. Und das ist das Wunder, das passierte, das geschah. Nur nebenbei, im Orient spielt sich sowieso alles auf der Straße. Als ich in Indien war, ich war so verblüfft, da zieht der Zahnarzt Zähne auf der Straße. Sie machen alles auf der Straße. Weißt du? Und so ist es kein Wunder, dass die auch im Orient damals alles so auf die Straße gebracht haben. Und ich will noch etwas sagen, warum das so in der Bibel drin steht. Weißt du, draußen auf der Straße passiert das Leben. Nicht, was in der Gemeinde passiert, zählt, sondern was draußen auf der Straße passiert. Dort, was auf der Straße nicht passiert ist, wird auch sonst nicht passieren. Deshalb, was auf der Straße passiert, der Dienst, die Liebe. Auf der Straße ist man durchsichtig, transparent. Da kannst du nicht vorspielen und sagen, ich bin ein Heiliger. Die sehen ganz genau, ob du ein Scheinheiliger bist oder nicht. Die sehen das. Das ist alles öffentlich. Alles, was auf der Straße passiert, ist nicht mehr Privatsache. Was im Kämmerlein geschieht. Im Kämmerlein sollst du beten und so weiter. Aber Gott will vergelten, öffentlich. Für die Apostel wurde der Glaube nicht mehr Privatsache. Und das ist nämlich das große, was Apostolisches. Wenn wir aufhören, nur für mich beten, nur an mich denken, nur für mich den Herrn suchen. Nein, wir sollen anfangen, den Herrn auch für andere zu suchen. Vielleicht finden wir für andere auch den Herrn. Und dass die anderen auch den Herrn finden. Jedermann konnte sehen. Weißt du, sie haben die Kirche, den Tempel verlassen, sie sind auf die Straße gegangen. Und sie brachten die Kranken auf die Straße. Und da, weißt du, das heißt schon, wenn du einen Kranken auf die Straße bringst, jeder weiß, dass der krank ist. Weißt du, im Wartezimmer beim Arzt, da weiß man oft nicht, bis man in die Sprechstunde kommt, nicht, was der Kranke hat. Der Arzt fragt, was fehlt Ihnen? Was brauchen Sie? Aber hier, sie brachten da den Lahmen, den Blinden, den Tauben, den brachten sie auf die Straße. Und sie bekannten sich zu der Krankheit, und sie bekannten sich zu Gott, und sie bekannten sich zu dem Glauben, die Apostel könnten vielleicht heilen, wenn der Schatten fällt. Bei vielen Leuten passiert nicht das, was sie warten, weil sie Heuchler sind. Sie bekennen nicht, was bei ihnen los ist. Ich bin krank. Ich bin todkrank. Verstehst? Und wenn man weiß, dass du todkrank bist, dann betest du auch ganz anders. Dann beten auch andere für dich, wenn die wissen, dass du todkrank bist. Aber wir spielen. Weißt du, ich bekenne, ich proklamiere, der Heiland ist so gut. Halleluja. Das ist Heuchelei, Leute. Wenn ich krank bin, bin ich krank. Wenn ich Schmerzen habe, ich Schmerzen. Wenn ich leide, dann leide ich. Wenn ich Freude habe, habe ich Freude. Deshalb weint mit den Weinenden und lacht mit den Lachenden. Weißt du, und das ist das Schöne dabei ist, wenn wir wieder auf die Straße die Kranken hinbringen, hier auf dem Leopoldplatz, das sollte man nicht erwarten, dass die Ungläubigen kommen, sondern sogar auch aus der Gemeinde, dass wir uns nicht genieren. Das ist mein Problem. Sind wir schon so weit, dass wir unser geistliches Leben auf die Straße verlegen können? Für mich war das eine ganz tolle Zeit, die Jesus-People-Bewegung. Ich sehne mich, sowas möge heute geben. Aber die Menschen waren so offen. Wir haben auf der Straße uns hingekniet und gebetet. Weißt du, auf der Straße. Das war eine tolle Zeit. Aber die Leute waren auch offen. Aber man hat auch sehr viel dafür gebetet, dass so eine Erweckung, so eine Offenheit kommt, dass die Leute offen sind für das Evangelium. Da kommen die Leute, Pastor, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Da brauchst du nicht mehr viel reden. Da sagst du, komm, lass uns auf die Knie gehen und wir sprechen jetzt ein Gebet. So simpel. Aber die Zeit muss reif werden. Wir müssen reif werden. Und wir müssen unsere Feigheit ablegen. Weißt du, den Aposteln ging es nicht um ihre Meinung. Und die Meinung der Leute oder was sie dann nachher sagen werden. Ja, guck mal, die rutschen auf den Knien da auf dem Leopoldplatz. Weißt du, sind wir bereit für die apostolische Zeit? Die apostolische Wunder für die göttliche Erweckung, vom Geist gewirkte Erweckung? Bevor wir andere erwecken, müssen wir selbst erweckt werden. Ob du es glaubst oder nicht. Solange du noch schläfst und schnarchst, brauchst du nicht beten, dass die anderen erweckt werden. Wach du mal auf. Wach du mal auf. So. Weißt du, dann kriegen wir die biblischen Zustände wieder. Während die Menschen ihre Kranken auf die Straße trugen, trugen die Apostel Jesus zu den Kranken. Und die Apostel trugen Jesus hinaus auf den Marktplatz, in die Arena. Überall, wo sie hinkamen, wo sie gelitten haben. Und die Apostel haben Schmerzen gehabt. Sie sind verfolgt worden, wilden Tieren vorgeworfen worden, sind sie worden. Weißt du, und sie haben Jesus bekannt. Und sie haben nicht abgesagt. Und sie haben sich nicht vor dem Kaiser gebeugt. Vor der Regierung, von den Mächtigen. Ja, betet für die Obrigkeit. Vergiss es. Sie haben gesagt, nein, Gott ist größer als die Obrigkeit. Was heißt Jesus auf die Straße tragen, transparent sein, durchsichtig sein, öffentlich, sich nicht schämen. Ich glaube an Jesus. Weißt du, wir können die spionieren, so viel die wollen. Und mitlesen, so viel sie wollen. An Jesus muss man sich nicht schämen. Am Heiligen Geist muss man sich nicht schämen, Geschwister. An den Aposteln, das, was sie uns überliefert haben, das ist Power. Das ist Evangelium. Das schlägt ein wie eine Bombe. Das Wort Gottes, an dem musst du nicht dich schämen. Weißt du, du musst dich auch nicht an die Naturkräfte, an die Natur schämen, die ist schön von Gott ausgemacht. Du musst dazu stehen. Herr, wie wunderbar hast du die Blumen hier gemacht. Prima. Und so, wir sollen Gott loben und uns zu ihm bekennen. An der Kraft Gottes musst du dich nicht schämen. Aber an menschliches Gemache, fleischlichen Werke, weißt du, so aus dir selbst heraus, da musst du dich schämen. Wird das was oder wird das nichts? Geht's gut oder geht's nicht gut? Da bist du unsicher. Aber wenn du weißt, der Herr will's, der Herr bedarf seiner, dann nimmst du den Esel und führst es zu Jesus. Der Herr bedarf seiner. Aber wenn du nicht sicher bist, lass die Finger vom Esel. Der wird dich beißen und dich totschlagen. So, wenn Jesus aus unserem Leben rausguckt, müssen wir uns nicht schämen. Dann kannst du sagen wie Petrus, schau auf uns! Wenn Menschen uns anschauen, werden sie entweder gesund oder krank. Ja, das ist so, wenn sie uns sehen. Die sollten gesund werden, wenn Jesus rausschaut aus unseren Augen, aus unserem Herzen. Was guckt aus uns raus? Gott oder der Teufel? Licht oder Finsternis? Liebe oder Hass? Weißt du, aus den Augen guckt schon so viel raus. Augen. Was guckt aus uns raus? Apostolisch ist, was uns so nah wie möglich an die Aposteln bringt, so wie sie waren. Gott sucht Menschen, die authentisch sind, die ursprünglich sind, die echt sind, die ein Original sind, die eine Ausstrahlung haben. Vorher konnte Petrus nicht sagen, sieh uns an, aber diese Augen haben geweint. Der war zerbrochen. Petrus weinte bitterlich. Ich habe versagt. Ich wollte den Herrn verteidigen und ich, der hat geweint. Weißt du, und nur der, der bitterlich geweint hat, der kann sagen, schau mir in die Augen. Der andere ist ein Heuchler. Der tut so. Und dann schielt er. Der tut so. Ein liebender Mensch, hat jemand einmal gesagt, der leuchtet 3 Kilometer gegen den Wind. Ein liebender Mensch leuchtet meilenweit entgegen. Apostel waren Menschen, die eine positive Ausstrahlung hatten. Das waren Menschen, die eine positive Ausstrahlung hatten.
die jeden in den Arm genommen haben, wenn es sein musste. Die Apostel waren Menschen mit Profil. Die Apostel, sie wurden auch positiv wahrgenommen. Überall. Sie waren glaubhaft. Auch wenn sie nicht verstanden wurden, ist es vollkommen egal, ob die Leute dich verstehen oder nicht. Wenn du echt bist, bist du glaubhaft. Wenn du so wischiwaschi bist, nicht richtig entschlossen bist, du wirst nicht ernst genommen von niemand. Nicht mal von deinem Hund. Sie waren freundlich. Immer in guter Stimmung. Zu Hause haben sie im Bett geweint. Wenn du ihr Kissen gesehen hättest, wie das verheult war. Paulus sagt, durchwachte Nächte, schlaflose Nächte, was das alles ist. Aber öffentlich stand er da und hat sich nichts anmerken lassen. Er hat dem Teufel keine Ehre gegeben. Sie sind immer noch menschlich geblieben. Weißt du, das ist das Schöne dabei, ist, du darfst bei Gott menschlich bleiben. Und bring mir, lieber Bruder Titus, wenn du kommst, den Mantel, den ich vergessen habe, irgendwo. Verstehst du? Der war sogar vergesslich, hat den Mantel vergessen. Was das alles bedeutet, das ist nicht nur der Mantel, da ist die Tora, was er vergessen hatte. Seine Bibliothek. Bring mir den Mantel mit, wenn du kommst. Weißt du, sie hatten sich selbst im Griff. Sie waren ehrlich. Und das ist apostolisch. Jesus ähnlich sein, in allen Stücken, ihm gleich geworden zu sein. Weißt du, diese Früchte des Glaubens zu tragen, das ist echt apostolisch. Menschen lernst du erst kennen. Und ich sage dir die Wahrheit, wenn sie unter Druck sind, wenn sie gedrückt werden. Weißt du, drück eine Zitrone, was kommt raus? Zitronensaft. Drück einen Christen, was kommt da raus? Christussaft oder sonst was. Christus kommt raus. Was für Saft kommt raus? Was für eine Reaktion und Reflexion? Weißt du, was kommt raus, wenn man dich drückt? Wie reagierst du, wenn man dich beschuldigt, kritisiert, verdammt, verleugnet, ablehnt? Wenn man dich presst, was für Saft kommt da raus? Apostolische Wunder. Da zeigt sich, ob du gereift bist oder noch eine saure Gurke bist. Da zeigt sich. Das Leben, und Geschwister, das Leben ist eine Saftmaschine. Glaub mir das. Das ist eine Saftmaschine. Da kommt's raus. Draußen im Alltag, auf der Straße. Sagen wir vor, jemand rempelt dich da an. Boykottiert dich. Wie reagierst du, wenn Probleme auftauchen? Wenn man dich mobbt? Wenn man dich auf Abstellgleis stellt? Wenn man dich meidet? Wenn man dich übersieht, dich gar nicht mal merkt, dass es dich gibt? Wie reagierst du? Reagierst du apostolisch? Wie haben die Apostel reagiert? Und Jesus hat ihnen klipp und klar gesagt, wenn sie euch nicht aufnehmen, schüttelt den Staub weg und geht weiter. An die nächste Ecke. Da könnt ihr wieder weiter predigen. Wie haben die Apostel gelehrt? Und was haben sie von Jesus gelernt? Es ist so wichtig, dass wir lernen von den Aposteln. Wenn man kreuzigt oder steinigt, was haben die gemacht? Studier mal die Kirchengeschichte. Lies mal in der Bibel, lies mal, wenn man einen angreift, wie man reagieren sollte. Wenn man einen nicht versteht, die Saftmaschine ist da. Wir werden geprüft an Herz und Nieren, lieben Leute. Ob wir Apostel sind oder nur Scheinapostel sind. Oder so möchte gerne Apostel. Weißt du, jeder möchte ganz groß rauskommen. Oh, ich möchte ein Diener des Herrn sein. Aber jetzt kriegst du plötzlich eine Bürste in der Hand und musst die Toilette putzen. Oder du musst was anderes machen. Es gibt doch schlimmere Sachen, was du noch machen musst. Was dir überhaupt nicht schmeckt unter deiner Würde. Apostel, sie haben alles getan. Sie haben alles getan und studier die Bibel. Du liest es nicht. Jesus sagt, ich will euch zu Menschenfischer machen. Das sind die Apostel. Die sind so Köder. Die Menschen, weißt du, jeder Christ ist so ein richtiger Köder. Der fängt Leute, der bringt Leute zu Jesus. Nicht zu sich selbst. Weißt du dann, aber die Leute sind so, ich bin apollisch, ich bin käfisch, ich bin paulisch, ich bin christisch. Das waren die Korinther. Und dort schreibt er, das geht nicht mehr bei Jesus. Wenn du richtig zu Jesus gekommen bist, dann bist du nicht mehr in einer Clique oder Grüppchen oder im Kreis. Da gehören wir alle zusammen, wir sind alle eins. Wir treffen uns zusammen, wir beten Gott zusammen an, wir loben Gott gemeinsam. Der eine lobt in Deutsch, der andere in Französisch, der andere in Englisch, der andere in Chinesisch. Ich finde es toll. Das Volk Gottes ist ein buntes Volk. Aber wenn du nicht meine Farbe hast, bist du nicht echt. Vergiss die Farben. Im Himmel werden wir alle gleich sein. Wir werden alle in köstlicher, reiner Leinwand angetan sein. Aber die muss man jetzt schon in seiner Garderobe haben. Und die muss jetzt uns zugeschnitten sein. Auf mein Maß. Wie reagierst du, wenn das Leben hart wird? Apostolisch? Wie haben die Apostel reagiert, wenn Schwierigkeiten kamen? Wenn einer geschlagen wurde, was haben sie gemacht? Schau, was die gemacht haben, als Petrus und Johannes aus dem Gefängnis kamen. Sie haben für sie gebetet und sie haben Gott gelobt und gepriesen. Gib unserem Petrus noch mehr Mut. Gib ihm noch mehr Kühnheit. Mach ihn noch stärker. Sie haben nicht gebetet und sie haben nicht gesagt, Petrus, nächstes Mal pass. Weißt du, unsere Leute heutzutage würden die Leute kritisieren, Petrus nicht mehr den Mund so voll nehmen. Und geh nicht mal, setz dich nicht aus der Schwierigkeit. Nein, erst recht sind sie auf die Probleme zugegangen. Sie sind nicht den Problemen weggelaufen. Apostolisch heißt sie, den Dingen zu stellen. Die Riesen wie Brot fressen. Das sind deine Riesen, deine Schwierigkeiten. Auf die zugehen und sagen, was willst du? Ich traue Gott. Komme ich durch, ist okay. Komme ich nicht durch, ist auch okay. Leben wir oder sterben wir, wir sind des Herrn. Du, das ist radikal. Apostel waren radikal. Die gingen aufs Ganze. Wären sie nicht aufs Ganze gegangen, hätte das Evangelium uns bis heute noch nicht erreicht. Sie sind aufs Ganze gegangen. Und sie haben es getan, was wir tun sollten. Aufs Ganze gehen. Alles oder nichts. Lass uns aufstehen. Der Herr will uns begegnen, der Herr will uns segnen, der Herr will uns apostolischen Aufgaben anvertrauen, dass wir anfangen, apostolisch zu leben. Du bist jetzt in der Saftmaschine. Halleluja, jetzt wirst du gepresst, von allen Seiten wirst du bedrängt, so wie Paulus sagt. Und jetzt wird alles rausgeholt, was noch drin ist. Und in dir steckt mehr drin, als du glaubst. Steckt mehr drin, als du glaubst. Heiliger Geist, übernimm du jetzt deine Worte, die du mir auf mein Herz gelegt hast, die ich hier weitergeben durfte, und wirke du über Bitten und Verstehen. Hilf, dass das Werk, das hier angefangen wurde, auch vollendet wird in Jesus Christus. Halleluja. Ich danke dir, Herr Jesus, dass du das große Wunder vollbringst, das noch fehlt in unserem Leben. Das, was du bei Petrus getan hast, ich habe für dich gebetet, hast du gesagt, dass dein Glaube nicht aufhöre. Herr, und manchmal hängt auch unser Glaube an einem dünnen Faden, aber Herr Jesus, du stärkst diesen dünnen Faden, erneuerst diesen dünnen Faden, dass er immer stärker und stärker wird und Unmögliches aushält. Herr, du gibst den Müden Kraft und Stärke und den Unvermögen viel, viel Kraft. Ich danke dir, dass du jetzt deine Gemeinde segnest. Deine Gemeinde ist dein Werk, das ist dein Projekt, an dem wir stehen und wir bauen an diesem Projekt weiter, wie die Apostel angefangen haben, so setzen wir jetzt nach 2000 Jahren weiter fort. Dein ist die Sache, Herr Jesus Christus, die Sache, an der wir stehen. Segne jetzt alle Menschen, die dein Wort hören, die deinem Wort vertrauen und die dein Wort ernst nehmen, Herr Jesus. Und mach uns zu ernsten Bibelforschern, nicht zu Jehovas Zeugen, zu ernsten Bibelforschern, die das Wort lesen, die nicht das rauslesen, was ihnen passt und das, was ihnen gefällt, sondern das, was der Geist der Gemeinde zu sagen hat. Danke, Herr Jesus. Du wirkst weiter in unserer Mitte. Danke auch für die Tage, die hier in der Vergangenheit hier gewirkt worden sind und geschehen sind. Danke für alles, was du uns gegeben hast in der Vergangenheit. Und Herr, du bist nicht nur ein Gott der Vergangenheit, du bist auch ein Gott der Zukunft. Lob und Dank. Preis dem Herrn. Amen.